der Podcast der Cyberagentur. Per Anhalter durch den Cyberraum. Forschung für übermorgen.
Auf diesem Kanal tauchen wir jetzt alle 14 Tage donnerstags auf und mit euch ab in den Cyberraum. Und hier bei Kryptokalypse, ein naher Zukunftsroman der Cyberagentur, stecken wir unsere Nasen und unsere Ohren in ein Buch. In das Buch von Jens Hüttenberger, der an einem nahen Zukunftsroman für die Cyberagentur schreibt. Hi Jens.
Hallo Marcel.
Und Jens erzählt uns, was du dir dabei gedacht hast, was das Schwierige beim Schreiben ist, warum du so erzählst, wie du erzählst, um welche Technologien es geht. Ihr seid also hautnah dabei, wie ein Science-Fiction-Roman entsteht. Kann man auch mal sagen. Knaller aber ist, es gibt hier Ausschnitte aus dem Buch zu hören, sozusagen das Hörbuch vor dem gedruckten Buch. Zum Hörbuchteil könnt ihr jederzeit springen in eure Podcast-Apps, die auch Kapitel in den Shownotes anzeigen. Aber wir sagen natürlich, Jens, das empfehlen wir nicht, denn wir haben auch spannende Sachen zu erzählen. Jens, in der ersten Folge haben wir eine Figur kennengelernt, Anna Rahm. Und da hatte ich so den Eindruck, die wirkt so optimistisch, ne? Sie mag Musik, das haben wir alles gehört. Und wie in jeder Geschichte seit Menschengedenken würde ich jetzt schätzen, okay, die zweite Figur ist sozusagen der Gegenspieler.
Kann man so sagen, die Gegenspielerin, genauer gesagt, ist ja wieder eine weibliche Figur, obwohl sie jetzt nicht so der klassische Bösewicht ist oder die klassische Gute, das will ich auch offen lassen, wer jetzt von den beiden überhaupt der Böse oder die Böse ist und welche vielleicht eher der Held, wenn es sowas gibt, oder die Heldin. Das soll, glaube ich, sehr lange offen bleiben für den Leser, welche Figur er denn auch besser und sympathischer findet.
Ah, wie heißt er?
Sie heißt Alice.
Alice? Anna Rahm, Alice? Ich sehe zwei A's.
Ja, das ist natürlich kein Zufall. Ich habe mir sogar was dabei gedacht. Wie gesagt, die beiden Figuren sollen eigentlich parallel zueinander stehen. Das hat was auch mit dem Parallelismus in der Quantenphysik zu tun, der mich da inspiriert hat. Und deswegen beide mit A und Alice, die Kryptologen unter den Zuhörern, bei denen wird es klingeln. Weil es gibt ganz häufig in der Mathematik die Figur Alice und Bob, die für A und B stehen.
Ja.
Und das hat mich in dem Fall inspiriert, beziehungsweise ich wurde sogar aus der Cyberagentur inspiriert. Ein Kryptologe hat mich auf den Namen aufmerksam gemacht und den habe ich dann übernommen.
Das heißt, ich darf eine Wette eingeben, es gibt noch einen Bob im Buch.
So platt wollte ich es nicht machen, okay. Aber es gibt einen Robert, das kann man verraten, weil der auch sehr schnell auftaucht.
So, Jens, sollen wir es wagen, sozusagen die zweite Folge, jetzt ist den zweiten Ausschnitt aus dem Buch zu hören.
Gerne.
Alice schloss die Augen. Der Tag hatte Zeit. Draußen machten Menschen in ihren E-Autos zur Arbeit eilen und Lieferdrohnen surren. Solange sie hier drinnen war, in Erinnerungen schwelgen konnte, war alles gut. In ihrer Vorstellung träumte sie sich zurück in ihre Jugend nach Rom. Sie stand am Ufer des Tibers und beobachtete einen Schwarm Stare. Es war ein lauer Herbstabend. Leichte Schleierwolken bedeckten den Himmel Roms und rahmten das Vogelschauspiel ein. Die Vogelschar breitete sich aus, zog sich zusammen und öffnete sich wieder. Kein Anfang, kein Ende. Nur Übergang. Ein Star wandte sich ab, die anderen folgten. Bewegung rief Bewegung hervor. Unsichtbare Impulse durchliefen tausende Flügel und bildeten einen Mantel aus Federn und Schwingungen. Sie versuchte, einen Vogel zu fixieren, konzentrierte sich und kniff die Augen zusammen. Sie hatte ihn. Fast unmerklich folgte sie dem Vogel mit dem Kopf, tanzte mit ihm. Bei jeder Bewegung des Schwarms verlor Alice den Star aus dem Blickfeld, ihren Vogel. Er verschwand in der Masse. Nein, er wurde eins mit dem Schwarm. Sie wählte einen neuen Vogel aus. Das Spiel begann von vorne. Das Wunder der Möglichkeiten. Als Aristoteles zu der Erkenntnis gelangte, das Ganze sei mehr als die Summe seiner Teile, hatte er in Assos einen Vogelschwarm beobachtet. Da war sich Alice sicher. Mit 14 Jahren, als sie zum ersten Mal im Fernsehen eine Dokumentation über die Starenschwärme von Rom gesehen hatte, war ihr der Satz unbekannt, aber sie spürte intuitiv die gebündelte Kraft der Gemeinschaft. Alleine bist du nichts. Sie war von der ersten Sekunde an fasziniert. So etwas Schönes wie dieses Vogelschauspiel hatte sie in ihrem Leben noch nicht gesehen. Und sie war sich sicher, nie wieder etwas so Schönes zu sehen, außer dieses Spektakel eines Tages mit eigenen Augen am Tiber. Von diesem Moment an drängelte sie ihre Mutter, mit ihr nach Rom zu fahren. Sie studierte in Online-Zeitschriften das Verhalten der Tiere, las und schaute sich Videos an. Im Oktober und November, kurz nachdem sie aus ihren nördlichen Brutgebieten ihr italienisches Winterquartier bezogen, seien die Stare am eindrucksvollsten. Über 1 Million Vögel treffen sich dann an den Ufern des Tibers. Abends versammeln sie sich, um zu ihren Schlafplätzen aufzubrechen. Die Gruppe gäbe ihnen Schutz vor Greifvögeln. Der Wanderfalke könne so keinen einzelnen Vogel innerhalb des Schwarms fixieren. Entscheidend fürs Überleben sei die synchrone Bewegung der Vögel zur Schwarmmitte. Dafür orientiere sich der Star an seinen Nebenvögeln. Bis zu 7 Artgenossen hätte er auf dem Schirm. Dadurch ergebe sich ein gigantischer, nimmermüder Organismus, der wie eine Welle den Abendhimmel durchziehe und für Angreifer wie eine amorphe schwarze Masse wirke. Ihre Mutter, die weder das Geld noch die Lust hatte, in den Herbstferien in eine überfüllte, stickige Stadt zu reisen, weigerte sich beharrlich. Es half kein Zetern, Heulen oder Nerven. Ihre Mutter ließ sich nicht erweichen. »Rom ist ein Opfer des Massentourismus. Im Herbst tummeln sich dort mehr Touristen als Einheimische«, maulte sie. »Ich bin doch nicht verrückt, meine Freizeit mit einer Horde von Deutschen, Japanern, Chinesen und Amerikanern zu verbringen, die von einer alten Kirche zur nächsten eilen und sich stundenlang vor den vatikanischen Museen anstellen. Und dann der Verkehr.« Alice hatte nicht die Absicht, eine Kirche zu besichtigen oder die vatikanischen Museen zu betreten. Die Sixtinische Kapelle interessierte sie nicht. Höchstens Raphaels Schule von Athen würde sie gern betrachten. Das Fresko hatten sie im Kunstunterricht durchgemacht. Platons Fingerzeig nach oben, Aristoteles nach unten. Himmel und Erde. Idee und Handeln. Doch was waren 2 Zustände, wenn es millionenfach gleichzeitig Auftretende gab? Wenn sich die Stare wie von Geisterhand geführt frei im Raum bewegten, oben und unten, rechts und links eins sein konnten. Punkt, Masse, Geschwindigkeit. Mal davon abgesehen, was war eingetrocknete Farbe gegenüber lebendigen Wesen? Und sie sann weiter. Warum sollte es überhaupt einen Unterschied zwischen Idee und Handeln geben? Waren der Flug der Stare nicht beides? Idee und Tat? In den folgenden Monaten gab sie Nachhilfe in Mathematik und Physik, babysittete bei einer Freundin ihrer Mutter und verteilte Flyer. Ihr war klar, dass ihre Mutter sie nicht allein nach Rom reisen lassen würde, aber das war ihr egal. Wenn sie über Österreich mit dem Zug fahren würde, bräuchte sie keinen Reisepass. Noch waren die Grenzen offen, obwohl ihre Schließung aufgrund der Flüchtlingskrise diskutiert wurde. Ihrer Mutter erzählte sie auf die Frage, warum sie so viel arbeite, sie spare für einen neuen Computer. Der alte sei lahm wie eine Schnecke auf Kieselsteinen, mit dem könne sie nicht richtig programmieren. Und so setzte sie sich am ersten Montag der Herbstferien in den Zug. Montags waren die Tickets am günstigsten. Und fuhr über München und Bologna nach Rom. Ihre Mutter schickte sie kurz hinter der österreichischen Grenze eine Signal. Sie sei nicht bei Fatou, ihrer Freundin, sondern auf dem Weg nach Italien. Niemand würde sie aufhalten. 3 Tage verbrachte sie in Rom. Sie schlief in einer Mehrbettunterkunft, in der niemand nach ihrem Alter oder Pass fragte. Jeden Abend, in der Dämmerung, ging sie zum Tiber. 2-mal zum Lungo Tevere di Cenci, 1-mal zum Lungo Tevere Tor di Nonna und beobachtete die starren Schwärme. Sie waren größer und schöner und faszinierender, als sie es sich vorgestellt hat. Ihr Herz schlug langsamer und schneller zugleich, so fühlte es sich an. Die Bewegung der Vögel beruhigte ihren Körper und regte ihren Kopf an. Sie versuchte, sich in einen der Stare hineinzuversetzen, wie er mitschwang, um eins mit seinen Artgenossen zu werden, wie er dabei jede Bewegung genoss, die Leichtigkeit und Freiheit. Er war weder allein, noch musste er hier sein. Der Vogel korrespondierte, unsichtbar verknüpft mit seinem Nebeneinander. Der wiederum mit ihm und mit anderen. Und diese gleichzeitig mit anderen. Alle waren miteinander verbunden, ohne zu sprechen, nur durch Blicke, Intuition und Schwingungen. Jetzt war sie für den Tag bereit, dachte sie. Der Kaffee war inzwischen kalt geworden. Sie nippte noch einmal daran, verzog das Gesicht, schüttete den Rest in ihr Müsli und rührte ihn ein. Koffein war Koffein. Achtlos nahm sie 3 Löffel, kaute auf den Flocken. »Screen an«, rief sie in den Raum, und der Bildschirm an der Wand erstrahlte. »Newsfeed Deep Tech«, befahl sie. Auf dem Screen erschienen Nachrichten von mehreren Magazinen. Die 2. Pressemeldung versaute ihr das Frühstück. 100.000. Nicht einmal der Redakteur hatte die Tragweite der Nachricht erfasst. Wobei sie sich sicher war, dass kein Redakteur, keine Redakteurin je die Pressemitteilung gelesen, geschweige denn geschrieben hatte. Wie die meisten Artikel wurde die Meldung von einer KI verfasst, von Redakion als relevant eingestuft, im Sprachstil angepasst und auf die entsprechende Zeichenzahl gekürzt, dann an die Publishing-Software geschickt, bevor sie schlussendlich veröffentlicht worden war. Der Absender hatte sich noch nicht einmal die Mühe gemacht, ein echtes Foto zu knipsen. Das Beitragsbild war, wie die Signatur verriet, KI-generiert. Agentischer Shitflow. Redakion hat wie immer keinen Funken Verstand, murmelte Alice leise vor sich hin. Woher auch? Eine Redaktion, die nur nach Algorithmen und Wahrscheinlichkeiten entschied, konnte kein Gespür für wirkliche Nachrichten entwickeln. Von den versteckten Bedeutungen hinter den Zahlen, den Implikationen zwischen den Zeilen, von den nicht offensichtlichen Konsequenzen für die Gesellschaft. Für Max und Erika. Eine gute Wirtschaftsredakteurin, die seit Jahren an dem Thema arbeitete, hätte sofort gemerkt, was diese Zahl bedeutete. 100.000. Das war für ein Unternehmen nichts. Aber hier, Game Changer. Alice schob ihre Müsli-Schale zur Seite. Sie hatte keinen Appetit mehr. Die Entspannung war dahin. Sie blickte aus dem Fenster und betrachtete das gegenüberliegende Haus. In dem Moment setzte starker Regen ein. Sekunden später bildete sich eine große Pfütze auf dem moosbedeckten Vordach des gegenüberliegenden Hauses. Im Sumpf endet alles, wie immer, dachte sie. Im Sumpf der KI-generierten Texte und Bilder. Vor 20, 30 Jahren sprachen alle noch von Informationsflut. Vor einer Flut konnte man zurückweichen oder auf ihr treiben, manche sogar mit ihr schwimmen. Im Sumpf steckst du fest. Da gibt es kein Entkommen für dich. Du versinkst, egal wie sehr du dich bemühst. Nur Hilfe von außen kann dich retten.
Jetzt, wir sind so ein bisschen verliebt, sind wir, ne?
Auf jeden Fall, oder?
Oder?
Also ich schon.
In die Lydia Hermes?
In Lydia und in Alice.
Die ist in Lydia und in Alice. Die sind so unsere heimlichen Stars hier.
Ja.
Für die wir schwärmen. Was mir jetzt aufgefallen ist, wir haben in der ersten Folge schon was gehört, das ist jetzt ein Teil, wo wirklich mal so eine Technologie vorkommt, ne? Wo ich als Journalist gerade anspringe. Ne? Da ist irgendwie agentischer Shitflow, hast du es genannt. KI-generierte Medien. Schön, dass es noch irgendwie Medien gibt, aber das ist auch so eine Welt, die, weiß nicht, ob ich die gut finde oder nicht. Ne? Wo bleibt denn der Quantencomputer?
Der Quantencomputer, ja, der ist schon da drin ganz tief versteckt. An vielen Stellen findet man ihn schon, wenn man weiß, wo man suchen muss.
Und die 100.000 tauchten auch wieder auf? Das heißt, du hältst das jetzt noch ein bisschen uns, du hältst uns noch hin?
Ich halte euch noch hin mit den 100.000, aber sie sind ja jetzt in einen etwas anderen Kontext gesetzt worden.
Und sag mal, 2 starke Frauencharaktere, Männer gibt es aber auch im Buch.
Es wird auch Männer geben, ja. Also in der Zukunft wird es auch Männer geben. 2040 bin ich da sehr optimistisch, dass es da noch Männer gibt und die werden auch eine Rolle, vielleicht sogar eine tragende Rolle spielen.
Vielleicht hören wir die auch sogar in der nächsten Folge schon.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Die kommen am 23. Juli.
Die sind nicht in Schrödingers Koffer versteckt.
Versteckt. Die nächste Folge am 23. Juli. Übrigens, Jens, weißt du was? Wenn ich so Storytelling-Podcasts höre oder Serien bei Streaming-Anbietern, ne, weißt du, was ich überhaupt nicht leiden kann?
Ich kann es mir vorstellen. Also ich hasse es, wenn ich immer warten muss auf die nächste Folge.
Wenn du warten musst auf die nächste Folge. Aber wir haben ja für unseren Fall haben wir eine Erklärung dafür.
Also ich muss mich entschuldigen, dass das Buch noch nicht fertig ist.
Du musst dich entschuldigen, aber das ist die Erklärung, du schreibst sozusagen noch dran. Also die nächste Folge von uns hier in 4 Wochen und die nächste reguläre Folge von Per Anhalter durch den Cyberraum gibt es schon in 2 Wochen. Jens, danke fürs Hiersein.
Danke für die Einladung.
Und jetzt wieder rasch vor dem Bildschirm, Fingerknöchel geölt und weiterschreiben. Wir hören uns in 4 Wochen. Wenn ihr Fragen an Jens habt, dann her damit. Oh, vielleicht, wenn ihr auch schon ein Buch vorbestellen wollt, podcast@cyberagentur.de, behaupte ich jetzt einfach mal. Danke fürs Zuhören. Denkt an die Sternchen und Herzchen, die ihr uns in euren Podcast-Apps geben könnt. Dankeschön.
Der Podcast der Cyberagentur. Per Anhalter durch den Cyberraum. Forschung für übermorgen.